Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute bin ich in Magdeburg, und genauer genommen in der IGS Willy Brandt Magdeburg, eine ganz besondere Schule. Und vor mir sitzt die Corinna Ulitzka, die Schulleiterin. Mir wurde gerade gesagt, also die Schulleiterin, so nennt man es hier in Sachsen-Anhalt. Und sie leitet diese Schule schon eine ganze Weile, aber wie lange, das wird sie schon uns noch erklären. Also ich freue mich riesig, dass ich hier aufschlagen durfte, und zwar in diesem Jahr schon zweimal, unter anderem als Referent für Lehrer, für Schüler, für Eltern und so weiter. Und ja, und Corinna sitzt jetzt vor mir und die möchte ich ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo Jens, ich begrüße dich auch bei mir wieder zu Gast, diesmal ganz intim in meinem Büro. Mein Name ist Corinna Ulitzka, ich bin von Haus aus Mathe, Physik, Informatiklehrerin und habe seit der Wende immer auch im Schulleitungsbereich gearbeitet, erst als Oberstufenkoordinatorin, dann als didaktische Leiterin, und dann hatte ich immer Lust und Laune, auch als Schulleiterin zu arbeiten, und hatte dann das Angebot, die integrierte Gesamtschule Willy Brandt hier in Magdeburg als Schulleiterin zu übernehmen, was ich jetzt schon seit 6,5 Jahren immer noch mit Freude mache. Und ich denke, wir haben an unserer Schule in dieser Zeit eine ganze Menge geschafft und erreicht.
Prima. Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Das war am Anfang einfach nur die Liebe zur Mathematik. Ich war so ein typisches DDR-Kind, was immer an allen Olympiaden teilgenommen hat und die Mathematik geliebt hat. Und wie das so war, man hat ja dann früher immer auch Lehrer gespielt mit den Püppchen und so weiter und so fort, war dann mit Pioniergruppenhelfer, FDJ-Gruppenhelfer, war in Ferienlagern mit gewesen als Rettungsschwimmer, und da ist die Liebe einfach entstanden, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, und dann konnte ich beides verbinden, die Liebe zur Mathematik und die Liebe zur Kinder und die Arbeit mit den Kindern.
Hast du es schon einmal bereut?
Nein. Da, guck mal, da hängt an meiner Pinnwand ein Spruch: Glück ist eine Beschäftigung zu haben, die man liebt. Und das ist für mich das Wichtigste. Solange man das liebt, was man macht, kann man alle Höhen und Tiefen und Höhen überwinden.
Das geht mir ganz genauso übrigens. Ja, also ich bin ja auch sehr, sehr gerne Lehrer. Und bin es ja auch immer noch. In diesem Jahr war ja praktisch mal kurz die Idee, vielleicht ganz und gar aufzuhören als Lehrer und nur noch die Akademie zu machen. Und da hatte dann meine Tochter gesagt, nee Papa, mach mal weiter, das macht dir nämlich richtig Spaß. Okay, und warum bist du jetzt aber Schulleiterin geworden? Also du hast es ja schon angedeutet. Das ist ja nun doch ein ganz anderer Punkt. Also ich hatte ja auch mal man hat mich gefragt, ob ich nicht eventuell wenigstens erstmal Stellvertreter machen würde. Aber ich habe dann gesagt, nee, eher nicht.
Nein, ich meine, in der Zeit als didaktische Leiterin habe ich natürlich viel im Bereich Schulentwicklung mit meinem damaligen Chef gemeinsam gemacht. Da sind Ideen entstanden mit dem Methodenlernen. Ich habe also an meiner alten Schule Methodenlernkonzepte entwickelt, die umgesetzt und so weiter und so fort. Und man bekommt ja dann auch Einblicke in andere Schulen, was noch alles möglich ist. Und selber gestalten mithilfe von Kollegen geht natürlich nur, wenn man selber Schulleiterin ist. Man kann zwar als didaktische Leiterin schon viel bewirken, aber noch mehr Möglichkeiten hat man natürlich, wenn man eine Schule selbst leitet und dann auch Partner und Mitinteressenten findet. Und das ist mir zum Glück an unserer Schule gelungen. Und man kann einfach richtig gute Schule entwickeln. Und das war immer mein Ziel, und das werde ich auch, bis ich zur Rente gehe, weitermachen, um für die Kinder und Jugendlichen einfach eine tolle Schule zu haben. Dass sie gerne in die Schule gehen und sagen, Mensch, ich bin stolz, Schüler der IGS Willy Brandt zu sein.
Wir sind ja auch zueinander gekommen durch eine Kollegin von dir.
Ja.
Die Katrin Flügel.
Ja.
Wie ist denn das gekommen überhaupt?
Naja, Katrin Flüge ist ja bei uns Ganztagskoordinatorin und sie ist ja schon lange Fan von deinen Lernmethoden und so weiter und so fort. Und wir haben uns ja dann als Referenzschule, oder wir wurden ausgezeichnet als Referenzschule und haben dann natürlich, nee, umgedreht. Eigentlich haben wir uns entwickelt und dann sind wir Referenzschule geworden. Mhm. Und Katrin hatte im Prinzip die ganzen Ideen von euch immer schon im Kopf und hat immer schon geschwärmt davon. Aber am Anfang hatte ich noch gar nicht die Zeit und die Ruhe, weil ich sag mal, so einen Job, so eine ganze Schule zu übernehmen, das dauert erstmal 3 Jahre, ehe man das so einigermaßen ins Laufen bekommt. Und als wir dann angefangen haben, unsere Konzeption zu ändern, ihr neue Möglichkeiten einzubinden, haben wir gemerkt, okay, das Allerwichtigste ist die Grundlage des Methodenlernen, ganz einfach, um auch in Fächern wie Physik oder Geografie Erfolg zu haben und haben dann sukzessive eben auch geschaut, wie können wir die Methoden strategisch einführen und nicht immer nur nebenbei, sondern wirklich als eins der Hauptkernentwicklungspunkte an der Schule. Mhm.
Wenn man jetzt das Verhältnis betrachtet, also Schulleiterin zu sein und Lehrerin hier an der Schule, wie ist denn ungefähr der vom Arbeitsaufwand her?
Ja, ich bin eigentlich nur noch ganz, ganz wenig Lehrerin. Mhm. Ich kann nur noch 6 Stunden geben. Ich habe 17 Abminderungsstunden von den 25. Und ich habe immer so viel Überstunden, dass ich immer 2 noch verrechnen darf. Also ich bin wirklich nur 6 Stunden im Unterricht mit den Schülern. Und das ist immer die Zeit, wo ich dann zu meinen Sekretären sage, ich gehe mich jetzt erholen.
Ich gehe mal in den Unterricht mich erholen. Das,
ja, genau.
Wenn das mal jeder Lehrer von seinen Stunden sagen würde, oder?
Ja gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich 25 Stunden in ganz, ganz vielen Klassenstufen gebe oder mal nur 4 Stunden Mathematik in einer Klasse und dann mal noch ein bisschen Informatik oder im Vorderkurs oder so. Das ist schon was anderes, also. Da habe ich auch Hochachtung vor jedem Lehrer, der die 25 Stunden im vollen Umfang jede Woche meistert.
Könnte man denn nicht eventuell als Direktor ein paar Stunden weiter delegieren an irgendwas, also an deiner administrativen Sache und dafür aber vielleicht noch 3-4 Stunden mehr unterrichten?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Man denkt ja immer, Schulleiter, die haben gar nicht so viel zu tun. Aber wenn man dann sieht, was eigentlich alles auf meinem Schreibtisch liegt, das fängt bei, sag ich mal, Zusammenarbeit mit dem Schulträger, mit den Hausmeistern an. Ne? Das geht um die Zusammenarbeit mit dem Landesschulamt, Reisekostenabrechnung. Was habe ich denn jetzt die ganze Zeit, die ganzen Wochen gemacht? Statistiken habe ich gemacht und so weiter. Klar, das eine oder andere könnte ich abgeben, aber der Schulleiter hat halt alles in der Hand. Das ist einfach so. Ja? Und die, die mit in der Schulleitung sind, die haben ja auch ihre Abminderungsstunden und jeder macht seinen Teil des Jobs gut. Ne? Aber als Schulleiter, das ist halt einfach so. Nee, geht leider
nicht. Geht leider nicht.
Und das Schlimme ist ja, es ist ja nicht die Zeit, wo ich mich erholen gehe. Man muss ja auch die Stunden vorbereiten.
Ja, na klar.
Und da ist, glaube ich, die Grenze dann erreicht. Also 8 Stunden wäre noch möglich. Habe ich auch schon gemacht. Aber viel mehr geht nicht. Nee.
und
nicht bei so einer großen Schule, sage ich
mal. Ja, genau. Also wie viele Schüler habt ihr eigentlich?
Wir haben jetzt 889 Schüler.
Aber es ist nicht wie eine Schulfabrik. Es ist wirklich noch die Schule, wo die meisten sich kennen.
Naja, ich meine, der Schüler der 5. Klasse kennt nicht die 13.
Ja, das ist klar.
Aber dadurch, dass wir ja grundsätzlich in Teams arbeiten, wir haben also ein Team 5, ein Team 6, ein Team und so weiter und ein Team Oberstufe und die sind ja auch räumlich in der Schule zusammen. Das heißt, wir haben also kein Fachraumprinzip, sondern die Klassenräume sind auf einem Teamflur, kennen sich also die Schüler eines Teams und in der Regel auch immer mit dem nächsthöheren Team, je nachdem, wer mit auf dem Flur ist. Ja, die 7-8er sind zusammen. Also da ist so dieses Zusammengehörigkeit und auch ich kenne das und wir haben ja auch getrennte Schulhöfe und ähnliches, sodass eigentlich, wenn man reinkommt in das Gebäude, nie das Gefühl hat, das sind hier fast 900 Schüler, also ist nicht der Fall.
Apropos Flur, also ich habe noch nie solche großen Flure gesehen in einer Schule. Die sind so herrlich.
Gut, das ist das Schöne, wenn man so einen schönen Altbau hat. Ja. Aber wir haben ja auch den Neubau und da sind die Flure dann auch kleiner.
Ach so.
Also wir haben nicht überall so schöne große Flure.
Ja. Ne? Man kann nicht alles haben. Also vielleicht könnte man sagen, okay, die Flure nehmen wir mit nach Zerbst. In Zerbst haben wir dann dieses mittelalterliche Gebäude, wo da eigentlich früher mal ein Kloster drin war und eine riesen Aula.
Also das soll mal in Zerbst bleiben. Ja. und wir haben unsere schöne Schule.
Genau.
Da muss das Mittelalter nicht herkommen. Nee. Aber es gibt ja auch andere Schulen. Ich war ja schon an ganz vielen anderen Schulen. Mm. Das ist immer noch so mein Traum, wo ich die Lehrer noch so ein bisschen motivieren möchte, dass auch die Kinder mal auf den Fluren noch mehr sitzen. Heute früh bin ich durchs Haus gegangen, habe Vertretungspläne gesessen. Es war schön, da saßen einfach Kinder mitten auf dem Flur und haben gelernt gemeinsam. Mm. Und das ist so, das habe ich auch an anderen Schulen gesehen, da gibt es dann Sitzmappen und das wäre so nochmal ein Traum. Nicht immer nur im Klassenraum, sondern auch die großen Flure mitzunutzen und Kinder rauszuschicken und sie ihrer Leidenschaft des Lernens zu überlassen und nicht im Klassenraum sie nur bescheiden zu wollen. Klar. Mhm.
Wenn du, davon hast du nämlich noch gar nicht gesprochen, von deinen Kollegen, mit denen musst du dich ja auch auseinandersetzen und du hast ja nicht immer die freie Auswahl. Also im Moment ist es ja so, dass es ja einen Lehrermangel gibt. Ne? Es gibt viele Quereinsteiger, wo man sagt, okay, also wir haben nicht mehr genug, also wir brauchen, kommt. Und dann sucht man aus. Bist du da, hast du da auch Handlungsfähigkeiten oder sagt das Schulamt, hier habt ihr einen?
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja unterschiedliche Ausschreibungstermine in Sachsen-Anhalt. Und der Ausschreibungstermin, der also im Sommer läuft zum neuen Schuljahr, da ist es so, dass wirklich die Schule mitbestimmen kann. Wenn also eine Stelle ausgeschrieben wird für eine bestimmte Fächerkombination, dann bekomme ich als Schulleiter eine Auswahlliste der Bewerber und darf mich in einem gewissen Rahmen, das hat einfach was mit den Notenpunkten zu tun, darf ich innerhalb einer Spanne von 0,5 ab dem besten Bewerber mich dann für einen Bewerber entscheiden. Mhm. Es gibt dann also Bewerbungsgespräche, da nimmt auch der Personalrat der Schule mit teil, noch die stellvertretende Schulleiterin und wir ermitteln dann durch gezieltes Fragen und Kennenlernen der Bewerber, wer könnte denn am besten zu uns als Schule passen. Wenn das jetzt Zwischenausschreibungen sind, so wie jetzt zum Beispiel, dann gibt es nur ein klares Bewerbungsverfahren nach Noten und dann bekommt der Beste, der die beste Abschlussnote letztendlich hat, dann auch die Stelle.
Und jetzt kriegst du von mir jetzt mal die Fähigkeit, also dir Lehrer backen zu dürfen, also das Rezept. Was müsste denn am Ende rauskommen? Wie müsste der ideale Lehrer an deiner Schule sein?
Der ideale Lehrer müsste Spaß und Freude an seinem Beruf haben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Der müsste einfach in die Klasse gehen und sagen, Mensch, ich möchte heute gemeinsam mit euch etwas Neues lernen. Ich habe Freude daran und der sieht nicht immer nur den Aufwand und meckert nicht über jede Beratung oder ähnliches, sondern der ideale Lehrer, der müsste eigentlich erkennen, ich möchte im Team gemeinsam mit meinen Klassenleitern, meines Teams zum Beispiel 5, 6 oder 8, je nachdem, wo die Kollegen eingesetzt sind, zusammenarbeiten mit dem Ziel, wir wollen für unsere Kinder und Jugendlichen den bestmöglichen Unterricht. Und da darf ein Kollege auch mal Fehler machen, auch im Unterricht mal sagen, halt, jetzt habe ich mich aber geirrt, das ist überhaupt nicht schlimm, weil Fehler macht jeder. Aber er muss einfach Freude haben, er muss gewillt sein, nicht nur Frontalunterricht zu machen, sondern auch mal offene Unterrichtsformen zu nutzen und einfach die Schüler mit einbeziehen und es ihm gelingt, dass der Schüler nicht nur vor ihm sitzt, sondern der Schüler nach der Stunde rausgeht und sagt, Mensch, das hat nicht nur Spaß gemacht, ich habe sogar was gelernt.
Ja. Bei mir war es, als ich meine Schule jetzt gewechselt hatte, dann war ja noch so eine Abschlussrunde in meiner 7. Klasse zum Beispiel. Und da sagte einer, das ist ein Wasservogt. Zu Anfang hatte ich ja ein paar Probleme mit ihren Methoden, da bin ich nicht ganz so mit klargekommen. Aber im Laufe der Zeit war es dann tatsächlich so, dass wir alle eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hatten, wir haben Unterricht, sondern wir sind irgendwie nach Hause gekommen. Das war auch cool.
Das gelingt einem leider.
Ja, nicht so immer.
Und vor allen Dingen in der Mathematik gelingt einem das.
Ach was.
Selten.
Mathe ist doch cool.
Ja,
ne,
ich sehe das auch so.
Ja. Aber gehen wir nochmal kurz zur Referenzschule. Also ihr habt euch beworben und seid es ja dann auch geworden. Also das ist eine Auszeichnung. Was macht denn so eine Referenzschule aus? Also ich hatte ja große Freude bei euch hier, die Direktoren der Referenzschulen mal in meinem Seminar zu haben. Das war natürlich toll. Alle total begeistert und hoch motiviert. Also da hat man schon gemerkt, da ist ein anderer Wind, der da weht. Wie wird man Referenzschule?
Also Referenzschule hat jetzt nichts mit Deutschlands bester Schule zu tun oder starke Schule oder deutschen Schulpreis oder so. Das ist im Prinzip ein Modell des Landes Sachsen-Anhalt, dass sie gesagt haben, okay, Schulen, die besondere Konzepte haben, das wäre ja schön, wenn die auch Fortbildung für andere Schulen anbieten. Mhm. Und das ist die Grundidee der ausgezeichneten Referenzschulen. Man hat also nach Schulen gesucht, die im Prinzip besondere Modelle haben, die dort in der Entwicklung schon sehr, sehr weit sind, mhm. die also zeigen, man kann Schule anders gestalten, nicht nur mit dem klassischen Unterricht, sondern auch über andere Möglichkeiten. Und die wurden dann ausgezeichnet. Natürlich mussten sie sich bereit erklären, dann andere Kollegen fortzubilden. Das heißt, wir haben also im Jahr dann immer Fortbildungsveranstaltungen. Wir machen das zweimal im Jahr, wo Schulen, Kollegen anderer Schulen zu uns kommen und wir dann eben unsere besondere Konzeption, das ist in dem Fall der Projektunterricht, das haben wir uns als Thema ausgewählt und auch unsere Lernzeit ein kleines bisschen mit, wo wir dann für die Kollegen dort Fortbildung anbieten.
Und wird das angenommen, also von anderen Schulen?
Ja, also wir hatten noch nie einen Kurs, der nicht voll war.
Toll. Ja. Also das ist nämlich auch ein schönes Signal, sagt man. Das kenne ich so von Brandenburg nicht.
Ja, also das Schöne ist ja, Sachsen-Anhalt hat ja auch das gesamte Konzept der Fortbildung ein bisschen umgestrickt. Wenn jetzt Fortbilder auch für die Fächer im Prinzip für das Land Sachsen-Anhalt arbeiten, dann müssen die auch immer so eine sogenannten offenen Unterrichtsstunden anbieten, wo also die Kollegen auch in den Unterricht gehen, das hospitieren, sehen andere Unterrichtsformen, sprechen darüber und so weiter und so fort. Und in dem Zuge hat man eben auch geschaut, nicht nur Fachunterricht anzubieten, sondern eben auch Schulkonzepte und deren Umsetzung.
Das ist wirklich interessant. Es gibt nicht bei dir an der Schule, aber in anderen Schulen, also am Gymnasium, das Fach Lernen. Hier in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg gibt es das nicht. Also da wird dann mal so eine Methodenwoche gemacht, kurz Anfang der 7. Klasse und dann hofft man, dass das also die Schüler dauerhaft weitermachen. In der Regel ist das eher nicht der Fall, aber was hältst du von diesem Fach?
Also das Fach selber finde ich super. Das habe ich auch mitentwickelt in den Anfangsjahren, als das in Sachsen-Anhalt eingeführt wurde. Wir sind jetzt aber bei uns an der Schule einen Schritt weiter gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen nicht das Fach als Extrafach, sondern wir binden die Inhalte, nämlich das Methodenlernen, nicht nur, wie lerne ich lernen, sondern einen Schritt weiter. Wie lerne ich auch Methoden, Arbeitstechniken, um zum Beispiel Karikaturen zu interpretieren oder ähnliches. Also wir unterscheiden das wirklich in eigentlich drei Methoden, nämlich einmal, wie lerne ich, wie eigne ich mir Wissen an, ne? Wie behalte ich das in meinem Köpfchen drinne, dann aber auch die Methoden der Informationsbeschaffung und Darstellung, Präsentation und die dritte große Gruppe sind eben unsere Erfüllung von Arbeitsaufträgen, dass jeder Schüler weiß, wenn eben die Aufgabe heißt, vergleiche die und die Sachen, mit welcher Schrittfolge gehe ich vor, um dann zum Ergebnis zu kommen. Also das sind für uns drei Inhalte, Methoden, Lernen, die wir im Projektunterricht immanent mit behandeln. Und auch im Fachunterricht dann die Kollegen dann anwenden lassen.
Also da kann sich ja eigentlich kein Kollege bei dir von entziehen, oder?
Nee. Im Prinzip, bis auf ganz wenige Kollegen, sind jetzt fast alle Kollegen auch Klassenleiter einer Klasse, wo Projektunterricht ist. Wir haben das also jetzt der Jahrgang 9. Nee, der Jahrgang 10 ist es schon. Unser Jahrgang 10, das war der erste, der das erste Mal den Projektunterricht vor 5 Jahren eingeführt bekommen hat, die also systematisch dieses Methodenlernen im Rahmen des Projektunterrichts mit als Bestandteil hatten. Und die sind jetzt so weit, dass sie da schon einen recht guten Fundus haben. Und man muss natürlich auch sagen, als wir das angefangen haben, da waren wir in den Kinderschuhen und haben von Jahr zu Jahr immer wieder geschaut, wo kann man noch was verbessern, wie kann man das noch besser einbinden und so weiter und so fort. Das war ein Riesenprozess und da sind wir auch noch lange nicht am Ende.
Das ist ja wirklich, da braucht man ja auch wirklich einen langen Atem. Ja. Es gibt ja zu Anfang immer Zweifler und sagen, ob das und muss ich mich umstellen. Und
die gibt es auch immer noch. Ja. Das finde ich aber ganz normal. Und für mich sind eigentlich Rückmeldungen von Eltern dann im Schulelternrat oder von Schülern, die sagen, naja, ich habe jetzt eine Tochter in der Oberstufe, die hatte das alles noch nicht. Meine kleine Tochter, die jetzt in der 7. Klasse ist, die kann besser Vorträge halten, die kann besser Mindmaps erstellen, die kann besser Texte lesen und sich da in Tabellen etwas herausschreiben als die große Tochter. Und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollten. Und da haben wir die Rückmeldung, dass das sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern als ein großer Wissenszuwachs und Kompetenzzuwachs angerechnet.
Also das habe ich ja selber gemerkt. Ich habe ja bei dir schon zwei solche Elternveranstaltungen gemacht, also ziemlich großer Zuspruch. Also da waren ja auch teilweise am Freitagabend also Massen von Eltern denn da. Da hat man auch direkt gemerkt, wie aktiv sie integriert sind. Also wo sagen sie irgendwie, wie begeistert sie auch sind, was das Lernen ihrer Kinder angeht. Also das auf jeden Fall, das merkt man. Und du merkst es aber mittlerweile auch direkt schon, also es hat sich was entwickelt. Sagen wir mal, du hast jetzt gesagt, die 10. Klassen, die sind tatsächlich deutlich besser als früher 10. Klassen.
Ja, ja.
Das kannst du wirklich so sagen.
Das ist vielleicht nicht im Fachunterricht mit den Ergebnissen. Das ist noch immer noch so, dass wir sagen, im Fachunterricht muss es immer noch mehr und noch mehr und noch mehr angewendet werden. Da sind wir also immer noch dabei, die Kollegen auch zu motivieren, nicht nur im Projektunterricht das zu machen mit 4 Stunden die Woche, sondern auch konsequent im Fachunterricht anzuwenden. Aber auch da merken wir von Jahr zu Jahr Verbesserungen.
Mhm. Beschreib doch mal so einen Projektunterricht. Wie sieht denn der aus? Wie kann sich der Hörer das jetzt vorstellen?
Ja, wir unterscheiden das. Also wir machen Unterschiede in der Art und Weise der Gestaltung in den 5. und 6. Klassen und dann ab Jahrgangsstufe 7. Also in den 5. und 6. Klassen ist es so, man hat pro Jahr 6 oder 7 sogenannte Projektthemen. Und dann ist 6 Stunden in der Woche ist dann halt Projektunterricht im Plan. Dafür ist aber anderer Fachunterricht gekürzt worden. Und dann werden im Prinzip zu diesen Themen, die dort da ist, gibt zum Beispiel ein Thema, wir lesen und schreiben ein Buch. Das ist ein Thema in Klasse 5 zum Beispiel. Das heißt, die Kinder lernen also in diesem Projekt selber Texte zu schreiben. Wir machen das an dem Thema Märchen, dass sie dann also zum Schluss selber auch Märchen schreiben. Das hört sich jetzt fast wie Deutschunterricht an, aber nein, es wird fächerübergreifend gemacht. Da wird das Buch noch mitgestaltet mit künstlerischen Aspekten und so weiter und so fort. Und hier sind eben zum Beispiel Methoden enthalten, wie gestalte ich eine ABC-Liste. Oder wie gestalte ich einen Heftereintrag? Das heißt, bei jedem dieser thematischen Projekte sind immer ganz bestimmte Methoden eingebunden, die in diesem Projekt eingeführt werden und dann trainiert werden. Also da gibt es eine klare Festschreibung, besonders in den Jahrgängen 5, 6, wann wird welche Methode eingeführt und wie wird sie wann getrainiert und geübt. Ja, und ab Jahrgang 7 haben wir das Ganze umgestaltet. Da ist es also so, dass die Schüler nur noch Oberthemen haben und zu den Oberthemen werden dann Unterthemen durch die Schüler selbstständig gefunden. Wir geben natürlich auch Ideen rein. Und dann können sich unsere Teams, wir arbeiten ja immer in Teams mit den Schülern, dann ein Unterthema aussuchen, wo sie dann also einen Zeitraum von 8 Wochen in der Regel, bei den größeren Schülern wird der Zeitraum dann größer, da sind es weniger Projekte dann im Prinzip, zu diesen Themen recherchieren, sich Informationen beschaffen, die aufarbeiten und dann auch präsentieren. Und dann ist eben auch, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, die Präsentationsform eine wichtige Sache, weil es gibt nicht nur das Plakat.
Nee, ist klar.
Ja, in Jahrgang 6 zum Beispiel ist beim Thema Ägypten eine Ausstellung das Endziel. Das heißt, in 5, 6 schreiben wir sogar die Präsentationsform vor bei jedem Projekt. Da ist es eine Ausstellung, da ist es eine Sammelmappe, da ist es ein Comic. Das heißt, dass die Kinder lernen auch ganz viele verschiedene Präsentationsformen kennen. Wir haben auch eine Mindmap zum Beispiel, welche Präsentationsform es alles gibt, sodass die Schüler eigentlich im Laufe der Zeit ganz, ganz viele Möglichkeiten kennenlernen, die sie dann ab 7 selber entscheiden, aha, diesmal wollen wir halt zum Beispiel ein Rollenspiel darstellen oder ähnliches. Und diese Themen, die sie dann erarbeiten, präsentieren, die gehen dann aber auch in den Fachunterricht zum Beispiel mit einem Vortrag ein, mit einer Note oder ähnliches.
Ach so, also machen Sie denn diesen Vortrag dann nochmal? Nein, einmal.
Ist unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass der Fachlehrer sagt, Mensch, es reicht mir, wenn du das als Klassenleiter, also diesen Projektunterricht machen unsere Klassenleiter, ich traue dir das zu, das vollumfänglich zu behandeln und zu bewerten. Manche Fachlehrer sagen, nö, ich möchte nicht, dass es im Projektunterricht präsentiert wird, sondern ich möchte es bei mir im Fachunterricht präsentiert haben und machen es dann im Fachunterricht. Das überlassen wir dann den Absprachen zwischen dem Fach- und den Klassenleitern.
Und wenn es dann so eine Ausstellung ist, dann sieht es die ganze Schule.
Dann ist es richtig groß. Und dann machen wir es zum Beispiel meistens auch, wenn Elternsprechtag ist, sodass auch die Eltern dieses Jahrgangs dann mit eingeladen werden, sodass dann die Ausstellung also dann besucht werden kann. Und dann gibt es eben bei einer Ausstellung eben auch Stände, wo man was Handwerkliches machen kann und nicht nur irgendwelche Schautafeln sieht.
Hört sich super an. Und ich glaube, das macht den Kindern richtig Spaß.
Ja, weil sie lernen während dieser Projekte im Prinzip so viel. Hm. Klar, das würden sie auch durch den klassischen Unterricht lernen, aber sie machen es selbst. Und man kann Kinder, glaube ich, auch 3 Jahre später noch fragen, Mensch, du hattest doch damals diese Ausstellungstafel und Ohr, du hattest doch dieses Modell für die Pyramide gebaut oder was weiß ich. Woran kannst du dich denn noch erinnern? Und da ist dann der Faktor sehr, sehr viel höher, als wenn sie es nur im Unterricht rein formal gelernt hätten.
Ihr macht ja auch diese Memo-Flips hier oder nutzt ja auch diese Memo-Flips von uns. Und da ist es ja auch so, dass die dann am Ende wirklich bei Ihnen zu Hause auf Ihrem Schreibtisch bleiben und da immer wieder reingeguckt wird und dann mal wieder gezeigt wird, weil Sie einfach stolz drauf sind. Auf
Ja, und das ist ja zum Beispiel eine Methode, die sich auch viel in den Fachunterricht jetzt schon integriert haben. Also Labbooks, Memo-Flips, das sind jetzt auch wirklich Präsentationsformen, die die Fachlehrer auch gern im Unterricht schon für sich mit nutzen.
Wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit, vor 3 Jahren etwa, welche Fächer hättest du dir gewünscht, jetzt also aus der Sicht deiner Erfahrung von heute? Hättest du dir da genau die Fächer gewünscht oder hättest du dir jetzt, das war schon das Optimale?
Doch, das hätte ich als Kind gern so.
Und andere Themen eventuell?
Ganz schwer, da ist es zu lange her. Gebe ich zu.
Das ist okay. Okay, dann machen wir nicht den Blick zurück, sondern den Blick nach vorne. Wie würdest du denn die Schullandschaft in Deutschland in 10 Jahren vermuten?
Ich bin ja ein sehr IT-freundlicher Schulleiter, sage ich einfach mal. Wir haben an der Schule auch schon viel IT-Technik und so weiter und so fort. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in 10 Jahren die Kinder mit 50% schon mit Tablets im Unterricht sitzen haben und ganz, ganz viel in diesem Bereich noch mehr gemacht wird. Ich glaube nicht, dass die Kinder da noch mit einer Schultasche mit Büchern kommen. Ist vielleicht optimistisch gesehen, aber das wäre so mein Traum. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil dann hätte man viel mehr Zeit, weil dann wird das Tafelbild vorne entwickelt, dann werden Fotos von Präsentationsergebnissen gemacht. Und dann braucht man sich nicht mehr die Zeit nehmen, die noch abzuschreiben, wo eine Viertelstunde eigentlich kostbar ist, um irgendein Tafelbild zu übernehmen oder irgendetwas. Da kann man die Zeit schon wieder nutzen, um viel, viel wichtigere Dinge zu machen.
Okay. Letzte Frage. Buchempfehlung. Hast du etwas für zum Beispiel angehende Lehrer, für Quereinsteiger, für deine eigenen Kollegen? Gibt es da ein Buch, was du besonders gut findest, was wir vielleicht in unsere Shownotes mit aufnehmen könnten?
Ja, also eigentlich ist es eine Reihe mit 3 Büchern. Die ersten beiden Teile heißen Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Hier sind also Strategien für verschiedene offene Unterrichtsformen, Leistungsbeurteilung, Schulentwicklung enthalten. Und das an ganz tollen praktischen Beispielen. Das heißt, jede Methode wird erst allgemein erklärt und dann gibt es für verschiedene Fächer immer Möglichkeiten, wo kann ich die Methode wie umsetzen. Und dann gibt es noch einen 3. Band, der heißt Erfolgreich unterrichten durch Visualisieren. Hier sind also ganz, ganz viele verschiedene grafische Strukturierungsmöglichkeiten dargestellt. Wenn man also offene Unterrichtsformen macht, dann muss ja auch das Ergebnis dann durch eine Präsentation visualisiert werden. Und hier findet man also ganz, ganz verschiedene Präsentationsformen, die Schüler auch auf einfachsten Wege erlernen können und mit denen dann wirklich grafisch das Wissen dargestellt ist, anstatt eines Textes. Sollte jeder Referendar, jeder Lehrer eigentlich immer wieder auf seinem Schreibtisch liegen haben. Und wenn er eine Stunde vorbereitet, müsste er gucken, erstens, welche Methode nehme ich und zweitens, welche Visualisierungsform nutze ich.
Liebe Corinna, hab schönen Dank für deine Ausführungen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, du warst ja heute noch einen ganz langen Tag vor dir, aber andererseits steht ja morgen der Urlaub an und deswegen war das jetzt ein schöner Abschluss. Also hab schönen Dank für dein sehres Interview.
Ja, und ich hoffe einfach, dass der eine oder andere vielleicht sagt, Mensch, da ist eine Idee, die könnte man ja umsetzen.
Ganz bestimmt.
Genau deswegen haben wir es gemacht.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.
Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.
Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.